Bologna. Stadt der Gelehrten und Stadt der ersten Professoren Europas. In der heutigen Folge erzähle ich Christina mehr zum Wunderkind Laura Bassi. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch Melli.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion.
Von und mit Melli und Christina.
Hallo Christina.
Hallo Melli.
So, jetzt haben wir die zweite Folge nach der Sommerpause. Aber ich finde, da kann man noch ein bisschen über den Sommerurlaub reden, oder?
Ja, sollte man, damit er nicht so schnell in Vergessenheit gerät.
Ja, wobei ich glaube, du machst deinen dieses Mal eher im Herbst, ne? Den großen Urlaub.
Ja, mache ich ja oft. Ja. Immer erst später, weil dann habe ich noch die schöne Wärme im Meer, aber nicht mehr die Hitze auf dem Buckel.
Ja, vernünftig. Ich hatte viel Hitze auf dem Buckel. Ich war nämlich im Sommer in Italien. Und da habe ich auch eine Stadt besucht, die für meine heutige Geschichte eine wichtige Rolle spielen wird. Das ist eine Stadt, die du ebenfalls kennst und auch sehr magst. Ich habe dir auch ein Bild von der Stadt geschickt. Du kannst gerne auch vorher schon raten, um welche Stadt es sich handeln könnte. Ich glaube, wenn du das Foto siehst, wirst du es sofort erraten.
Ich gucke mir noch nicht das Foto an, aber okay. Ich glaube, ich weiß, welche Stadt, weil wir uns darüber schon ausgetauscht haben.
Ja.
Und es ist La Grassa, die fette Stadt Bologna.
Bologna, genau. Jetzt darfst du dir trotzdem das Foto angucken, das habe ich nämlich selber gemacht.
Oh ja, es ist sehr schön.
Genau, Bologna. Und du hast gerade schon einen der drei Spitznamen der Stadt genannt. Ich weiß auch, dass du die anderen beiden kennst, deswegen erzähl doch mal, welche das sind und wenn du es weißt, auch woher die Stadt diese Spitznamen hat.
Also La Grassa ist die Fette wegen des leckeren Essens und weil dort zum Beispiel die Bolognese-Soße erfunden wurde, unter anderem. Dann, jetzt weiß ich natürlich nicht das italienische Wort, aber dann heißt es noch die Gelehrte, weil dort eine ganz alte Bibliothek ist und eine relativ berühmte Universität ist und ein ganz, ganz alter Hörsaal für Medizin, also wo die früher auch die Leute wohl seziert haben, um zu lernen, wie es in dem Körper aussieht. Und dann gibt es noch die Rote, La Roja, glaube ich. Und das ist halt, wenn man in der Stadt ist, das wirkt so, als wäre die einfach in so eine rötliche Farbe getaucht worden.
Ja, viele Häuser sind einfach rot. Ne? Das ist auf dem Foto auch so ein bisschen zu erkennen. Genau, also La Rossa heißt es, die Rote.
Ah, La Rossa.
La Grassa, die Fette. Und La Dotta, die Gelehrte.
La Dotta, genau.
Und die heißt auch deswegen so, weil sie, weil es quasi der Sitz der ältesten Universität Europas ist. Denn in Bologna entstand die erste Hochschule Europas. Das Gründungsjahr ist 1088 und da haben sich Studenten und Professoren der Juristerei zusammengefunden. Und der Unterricht fand dann aber noch eher in Wohnungen quasi statt, bevor es dann wirklich auch Universitätsgebäude gab. Und manch einer hat von der Stadt vielleicht auch im Rahmen des Bologna-Prozesses gehört. Da ging es um diese europaweite Vereinheitlichung von Studiengängen und auch Abschlüssen. Was der Grund ist, warum du Diplom-Ingenieurin bist und ich ein Master of Science habe. Denn der Bologna-Prozess befand sich genau zwischen unseren Abiturabschlüssen in der Umsetzung.
Mhm, genau. Stimmt.
Und den Spitznamen Die Gelehrte trägt Bologna, also auch heute noch mit Stolz quasi als Spitznamen. Und das war auch zu der Zeit der Fall, in der unsere heutige Geschichte spielt, nämlich im 18. Jahrhundert. Wir reisen also für unsere Verhältnisse heute ziemlich weit zurück. Der Ruhm von Bologna, auch als Wissenschaftsstadt und Wissenschaftsstandort, war zu der Zeit allerdings schon etwas angestaubt und verblasst. Und deswegen kam den Gelehrten der Stadt, die junge Laura Bassi, gerade recht. Laura Bassi wurde 1711 geboren und ihre Familie bemerkte schon wirklich in ihren jungen Jahren, dass Laura ziemlich begabt zu sein schien. Ihr Cousin unterrichtete sie in einer der zentralen Sprachen, damals die wichtigste Sprache der Wissenschaft und auch Schlüssel zu vielen Texten. Kannst du dir vorstellen, welche Sprache ich meine?
Latein?
Ja. Heute wäre es wahrscheinlich eher Englisch. Genau, damals war es Latein. Und Laura war schon mit 8 Jahren so gut im Lateinischen, dass sie auch schwierige Texte von Descartes und sonstigen Philosophen lesen und auch den Inhalt gut wiedergeben konnte. Das fiel dann nach einiger Zeit auch dem Arzt der Familie auf, Professor Gaetano Tacconi. Der hat irgendwie die Mutter behandelt und hat dann Laura diktiert, was er quasi diagnostiziert und wie die Behandlung ablaufen sollte. Und Laura hat das auf Latein und Französisch verfasst und ihm dann vorgetragen. Und er war so beeindruckt, dass er dann die Eltern darum gebeten hat, das Mädchen in Naturphilosophie, Logik und Metaphysik unterrichten zu dürfen. Das erlaubten die Eltern dann auch, allerdings zunächst nur unter der Bedingung, dass der Unterricht geheim bleiben sollte. Denn Laura war zu der Zeit gerade 12 Jahre alt und solche Themen für ein junges Mädchen zu der Zeit einfach unschicklich. Neben diesen inhaltlichen Themen unterrichtete Professor Tacconi Laura aber auch in der Kunst der Disputation. Ich glaube, du hattest selber auch schon mal eine Disputation. Kannst du mir sagen, was das ist?
Ja, genau. Das ist eigentlich die Verteidigung der eigenen Arbeit, also zum Beispiel der Diplomarbeit oder der Doktorarbeit, indem man die eben nochmal vorstellt, sich den Fragen stellt, die eventuell auftreten können und eventuell auch nochmal zu anderen Themen angrenzend dazu auch nochmal Stellung nehmen.
Ja, genau. Also ganz, ganz allgemein gesagt ist es tatsächlich einfach ein wissenschaftliches Streitgespräch und heute eben genau üblich, um seine wissenschaftlichen Arbeiten zu verteidigen. Und genau wie du sagst, dann geht es auch oft um andere Themen als nur das, was man in seiner Arbeit gemacht hat. Dadurch immer wieder ein aufregendes Ding. Laura zeigt sich auch hier total talentiert, ist ziemlich gut da drin. Und zwar so gut, dass der Arzt irgendwann auf die Eltern zugeht und sagt, so liebe Eltern, ihr habt hier wirklich ein Wunderkind und das müssen auch andere Leute sehen. Etwas zögerlich stimmen die Eltern irgendwann zu und als Laura 21 Jahre alt ist, scheint sie sich ebenfalls bereit zu fühlen. Tacconi lud zu diesem Anlass also Medizinerkollegen und auch andere Wissenschaftler zu den Bassis ins Wohnzimmer ein und dann ließ er sie mit Laura debattieren, mit also einer jungen Frau, die keinerlei formale Ausbildung hatte, von der man ja im 18. Jahrhundert vermutlich auch nicht wirklich viel erwartete. Aber Tacconi hatte seine Schülerin genau richtig eingeschätzt. Laura überzeugte, und zwar so sehr, dass sie nach dieser ja eigentlich auch nur so halb öffentlichen Veranstaltung bereits als Ehrenmitglied in die Bolognese Akademie aufgenommen wurde. Die hat dann übrigens kurze Zeit später verfügt, dass keine weiteren Frauen aufgenommen werden. Was habe ich gesagt?
Die Bolognese Universität gesagt.
Akademie, ja, da sagt man, das ist ja so.
Aber das hört sich trotzdem lustig an. Die Bolognese Akademie.
Ja, wie willst du das sagen von Bologna, die Akademie von Bologna?
Ja, passt schon, aber das hört sich trotzdem lustig an.
Die Bolognese Akademie. Es ging hier nicht um Soßen, das war höchste Wissenschaft.
Ja, das stimmt. Contenance.
Contenance. Genau, nur kurz nach Lauras Aufnahme, fand ich ganz witzig, verfügte dann die Akademie, dass keine weiteren Frauen aufgenommen werden würden. Sie blieb also für einige Zeit die eine Ausnahme der Akademie von Bologna. als junge, sehr junge Frau auch tatsächlich. Das schadete ihr aber nicht, denn die Gelehrten, die sie da gesehen hatten, waren wirklich so begeistert, dass sie nur wenige Wochen nach dieser ersten Debatte in einer prunkvollen Kutsche vor das örtliche Rathaus zog. Und im Saal der Ältesten verteidigt sie dann vor dem Senat, dem Erzbischof und Gelehrten 49 Thesen. 2 Stunden dauert diese Disputation und sie streitet mit den Anwesenden über Themengebiete der Optik, über Metaphysik, die Bewegung von Flüssigkeiten und Moralphilosophie. Und sie argumentiert dabei so selbstsicher, schlau und auch rhetorisch geschickt, dass ihre Argumentationen immer wieder vom Beifall der Zuhörer unterbrochen werden. Der Auftritt wird später auch als Laura Bassis erster Triumph genannt. Verleiht ihr die Doktorwürde, sie ist so gut, sie hat einen Doktor verdient. So oder so ähnlich muss es aus dem Publikum geklungen haben. Denn tatsächlich war das Publikum wirklich so begeistert und überzeugt und sie hatte so viele Fürsprecher, dass sie einen Monat später wurde ihr eine Promotion verliehen. Und mit den Promotionen auch die Insignien der Promovierten, nämlich ein Pelzumhang, ein Ring und einen Silberreif.
Wow.
Und es ging ähnlich erfolgreich weiter, denn nur wenige Zeit später folgte dann Lauras dritte öffentliche Disputation und sie spricht hier über naturphilosophische Betrachtung des Wassers. Und auch hier beeindruckt sie das Publikum und ihre Fürsprecher setzen sich auch wieder dafür ein, und zwar diesmal für den nächsten wissenschaftlichen Grad, die Professur. Glaubst du, sie bekommt eine Professur? Also sie ist 22.
Ich war nämlich da einmal gesagt, ist sie ja wahnsinnig. Ich glaube, ja. Ich glaube, die marschiert da irgendwie so durch. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn du so bejubelt wirst, ich habe das Gefühl, dass sie auch eine gute Lobby hat, dass die Leute sie wirklich gut unterstützen und dass sie dadurch die Professur dann auch bekommt. Natürlich auch mit ihrem Wissen und allem, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie trotzdem auch gut unterstützt wird und hier nicht so viele Steine da in den Weg gelegt werden. Also ja, sie bekommt sie.
Für welche Fachrichtung würdest du denken?
Physik.
Also, du hast recht, sie wird tatsächlich die erste Universitätsprofessorin Europas und zwar im Fach Philosophie an der Universität Bologna. Okay. Die Stadt ist darauf mächtig stolz und nutzt auch das Narrativ. Also, es klingt immer so ein bisschen durch, naja, hier in Bologna ist sogar eine Frau so klug, wie in anderen Städten nur die Männer sind. Und so hält auch die Stadt natürlich wieder mehr Aufmerksamkeit und poliert auch so ein bisschen ihren Ruf als die Gelehrte.
Bolognisiert.
Bolognisiert, genau. Lauras Professur bedeutet übrigens auch, dass sie ein Jahresgehalt erhielt. Aber da sie ja trotzdem eine wirklich junge Frau ist, gab es trotz dieses großen Erfolges natürlich auch einen Haken. Denn Vorlesungen durfte sie an der Universität nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Magistrats halten. Und das erfolgte tatsächlich eher selten. Und deswegen hielt sie dann oft Vorlesungen einfach an anderen öffentlichen Orten und auch da dann tatsächlich mit viel Erfolg und vielen Zuhörern. Und das lag auch daran, dass sie eben durch diese Ernennung zur Professorin, zur allerersten Universitätsprofessorin in Europa, auch zu einer kleinen lokalen Berühmtheit wurde. Zum Beispiel erschienen anlässlich ihrer Ernennung 2 Bände mit Lobgedichten auf sie.
Das finde ich auch noch süß.
Und sie erhielt auch einen Spitznamen, nämlich die Minerva von Bologna. Kennst du Minerva? Weißt du, was das heißen soll?
Minerva?
Oder kennst du den Namen irgendwie? Sagt der, klingelt da
was? Nee, irgendwie gerade nicht. Sollte mir das was sagen? Wahrscheinlich, ne?
Nee, nicht unbedingt. Bei mir hat es geklingelt, weil ich dachte, es käme aus Harry Potter, was natürlich sehr unlogisch ist, wenn das immer zu mir ist. Aber vielleicht weißt du, erinnerst du dich noch an Professor Minerva McGonagall? Da kommt dieser Vorname auf jeden Fall auch schon vor. Du hast es doch auch gelesen, Mann.
Ja, vor 100 Jahren. Ja. Einmal und nicht 10-mal. Wie du.
Na, so oder so habe ich nachher gedacht, als ich wusste, was mit Minerva gemeint ist, dass es sowohl zu Laura Bassi sehr gut passt, der Spitzname, als auch zu Minerva McGonagall. Denn Minerva war die römische Gottin der Weisheit und Hüterin des Wissens und auch der taktischen Kriegsführung und so weiter. Passt also ganz gut zu Laura, aber ich finde auch zu Minerva McGonagall.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, in den 6 Jahren nach ihrer Ernennung zur Professorin bildet sich Laura dann auch immer weiter fort, vertieft ihre Kenntnisse in Mathematik und Physik, was ich auch für eine Philosophieprofessorin irgendwie interessant finde, aber da war echt ihre Begeisterung. Und sie wird auch von vielen mehr oder weniger berühmten Reisenden besucht, die mit ihr debattieren wollen, die sie kennenlernen wollen, von ihrem Wissen profitieren wollen. Und sie besitzt also auch eine Strahlkraft über Bologna hinaus. Als sie 26 Jahre alt ist, enttäuscht sie aber viele Bewunderer mit einer ganz konkreten Handlung. Was glaubst du, könnte sie gemacht haben?
Sie heiratet.
Was? Woher weißt du das? Ich habe mich richtig drauf gefreut, was du da berätst. So richtig blöde Sachen. Und dann sagst du genau das, was hier als nächstes steht. Sie heiratet, Punkt.
Ja, weil ich so gedacht habe, irgendwie, also oft ist das ja so, wenn jemand dann so besonders schlau, oder oft ist, ich will das gar nicht so pauschalisieren, aber mein Gedanke war, das ist ja so, dann so eine Lichtgestalt oder sehr berühmte Frau und alle gucken zu ihr hoch und dann macht sie nicht so was Typisches. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Und weil auch zu der Zeit mit der Heirat gibt die Frau ja wahrscheinlich wieder irgendwelche Rechte ab oder so. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das viele nicht gut finden, weil sie ja auch vielleicht gar nicht so einen Ehemann findet, der ihr niveaumäßig so das Wasser reichen kann oder argumentativ ist. Und deswegen bin ich irgendwie darauf gekommen.
Ach, du bist so schlau, Schwester. Ich bin ganz beeindruckt. Sie heiratet nämlich Giuseppe Verratti. Und das ist tatsächlich ein weit weniger bekannter Arzt. Der hat keine besonderen wissenschaftlichen Verdienste vorzuweisen und ist zudem noch nicht mal besonders vermögend. In Bologna wird tatsächlich daher über die Heirat gespottet. Und man munkelt auch so ein bisschen, dass Laura eigentlich besser, ganz wie die echte Göttin Minerva, Jungfrau geblieben wäre. Aber Lauras Ehe sollte 40 Jahre halten und die beiden bekamen 8 Kinder zusammen. Und jetzt hast du selber ja schon so ein bisschen gesagt, dass oft mit der Eheschließung, mit Heirat auch die Arbeit der Frau vorbei ist. Ich habe so ein bisschen an Clara Immerbar gedacht, ne? Bei ihr war das ja tatsächlich so der Fall.
Ja.
Was glaubst du denn? Hat Laura nach der Eheschließung noch weiter wissenschaftlich gearbeitet oder eher zu Hause oder?
Also ich glaube schon, weil sie gegenüber ihres Ehemannes wahrscheinlich sehr gute Argumente hatte und er bei den Diskussionen einfach verloren hat.
Das hat sie tatsächlich. Aber scheinbar hat sie sich Giuseppe Verratti auch genau danach ausgewählt, denn sie schreibt später über ihn. Deswegen habe ich eine Person ausgesucht, die dieselbe Straße der Gelehrsamkeit wandelt und von der ich aus langer Erfahrung wusste, dass sie mich nicht davon abbringen würde.
Genau,
ja. Also hat sich den passenden Mann dazu auch ausgesucht. Und das Gebiet, auf das sie sich jetzt neben ihrem Haushalt und der Erziehung ihrer Kinder quasi auch konzentrierte, das war dann jetzt tatsächlich die Physik. Und dabei war sie auch wirklich durchaus erfolgreich. Sie galt als Anhängerin der Theorien von Isaac Newton und sie führte auch Experimente durch, zum Beispiel über Gasblasen in Flüssigkeiten und zur damals auch noch aufsehenerregenden Elektrizität. Und gerade zum Thema Elektrizität experimentierte sie auch viel gemeinsam mit ihrem Mann, der dabei dann immer vor allem Anwendungen in der Medizin im Blick hatte. Und in diesem Sinne befassten sich die beiden auch mit Arbeiten von Benjamin Franklin, der zur selben Zeit zur Elektrizität forschte und der auch als Erfinder des Blitzableiters gilt. Und das fanden Laura und Giuseppe beide eine wirklich aufsehenerregende Erfindung und ließen dann auf dem Dach der Bologna Akademie den ersten Blitzableiter Italiens installieren. Aber der musste sehr schnell wieder abgebaut werden, weil die Bevölkerung protestierte und auch abergläubisch war und dachte, dann wird da jetzt erst recht der Blitz einschlagen. Deswegen musste der nur kurze Zeit später wieder abgebaut werden. Das Paar führte auch in ihrem Wohnsitz oder im Landhaus quasi Experimente durch und sie gaben auch Kurse im Bereich der Experimentalphysik. Laura war aber auch theoretisch weiterhin äußerst versiert und arbeitete zum Beispiel zu Themen der Hydromechanik. Im Jahr 1772, da ist unsere Laura jetzt schon 61 Jahre alt, da wurde an der Universität von Bologna tatsächlich die Physikprofessur frei. Und es klopft bei dem Ehepaar an der Türe. Was glaubst du, was passiert?
Hast du schon gut angeteasert? Ich denke, der Chef von der Bolognese Akademie steht da und bietet ihr den Lehrstuhl an, den Physiklehrstuhl an.
Tatsächlich wird die Stelle ihrem Mann angeboten. Was glaubst du, was der macht?
Er kann doch gar keine Physik.
Ja, hat er mit ihr auch experimentiert.
Ja, trotzdem. Der ist doch Mediziner. Okay, er nimmt die und lässt die alles machen.
Tatsächlich lehnt er mit Blick auf seine Frau und dem Wissen, wie viel tiefer sie in der Materie steckt, ab. Trotzdem denkt irgendwie zunächst niemand so richtig an Laura Bassi, obwohl sie ja in den letzten Jahrzehnten wirklich von allen am meisten auf diesem Gebiet sich profiliert hat und also eigentlich da die Person sein sollte. Und sie kämpft dann auch wirklich um diese Stelle. Und 5 Jahre später bekommt sie sie und man sagt, dass sie das vor allem ihrer eigenen Hartnäckigkeit, dem Wohlwollen einiger Kollegen und aber auch eben vor allem der Loyalität ihres Mannes zu verdanken hat. Die erste Professorin Europas hat also zum Ende ihres Lebens eine zweite Professur inne. Leider verstirbt sie dann nur 2 Jahre später, also hat er leider nicht mehr ganz viel vorgehabt, aber sie hat dann auch richtig für gekämpft. Und ich schicke dir jetzt zum Abschluss noch ein Foto, was ich ganz schön finde.
Von ihr?
Schreiben, was du darauf siehst.
Ja, ich warte schon.
Nicht von ihr direkt.
Nicht von ihr, ah, okay. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sie wohl aussieht. Okay, also ich sehe vor mir eine silbrige Münze. Mit einem Relief heißt das ja, glaube ich, wenn es so nach vorne steht. Also mit einer Erhebung einer Frau, die zur Seite schaut. Und man sieht sie im seitlichen Profil. Sie trägt die Haare zusammengeknotet, kunstvoll zusammengeknotet und einen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Und es sieht so aus, dass sie über ihrem Kleid, von dem man recht wenig sieht, noch so ein fast wie so ein königlichen Umhang trägt, der aber keinen Kragen hat. Also ihr Hals und ihre Schulterblätter liegen recht frei. Also sie hat eine relativ markante Nase und guckt eben halt zur Seite. Drauf steht Laura Marie Gard
Bassi. Ich glaub, das ist die Abkürzung für Katharine oder so ähnlich.
Ach so.
Also ihr voller Name, genau.
Okay.
Gard.
Gard. warte. Lesen.
Ja, es ist auch schwer, weil das, glaube ich, jetzt Latein oder Italienisch oder was auch immer
ist. Ah, okay. Ist. Philosophie steht noch drauf.
Dogma.
Eine Jahreszahl steht noch drauf.
Genau. Also die, das ist eine 1700, das weiß ich gar nicht mehr genau, die Zeit, 35 oder so geprägte Münze, die ihr zu Ehren, also das war auch so Teil dieses Ruhmes, den sie so nach der Ernennung zur Professorin mit diesen Gedichtbänden, ne, und so weiter, wurde auch eben so eine Münze für sie geprägt, die heute noch in Museen ausliegt.
Wow. Weißt du, wie viel sie wert war?
Damals weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe heute witzigerweise noch eine Versteigerung gesehen. Da ist eine Münze für, ich glaube, knapp 112 Euro oder so über den Tisch gegangen. Vor einem Jahr ungefähr.
Okay, ja.
Also ein bisschen Wert hat sie heute anscheinend noch. Ich glaube, damals war das eher so eine Gedenkehrenmünze, die jetzt nichts besonders Wertvolles, aber ich meine, die kriegt ja auch nicht eher so eine Münze, ne? Wo man dann drauf ist.
Ja, stimmt.
Sie trägt auf diesem, also es ist sie, es ist Laura Bassidi, die du da siehst. Und sie trägt da diese Insignien der Doktorwürde. Also das, dieser Umhang, ach, ist dieser Pelz,
ja.
Umhang, ne, der silberreif, den Ring sieht man jetzt nicht, aber das fand ich irgendwie nochmal ganz schön, dass man da auch
stimmt.
Das darstellt, wo
ja.
sie dann ja quasi noch sehr besonders war.
Genau.
Mhm. Das war die Geschichte von Laura Bassidi, der allerersten Universitätsprofessorin in Europa. Ja, und damit verabschieden wir uns schon wieder von dieser Folge, beziehungsweise von diesem Podcast und sagen, macht's gut. Tschüss.
Das war Sister React von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut!
Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik Till Tiso. Produktion Melanie Vogelpohl.